Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ach, es ist Freitagabend und wie schön, Sie wieder live aus Norddeutschland begrüßen zu können. Hier ist Das. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Sie ist weltweit unterwegs. Aber dieser Aufenthalt in der Ukraine hat ja den wahrscheinlich emotionalsten Eindruck bei ihr hinterlassen. Auch ihr neues Album ist daraus entstanden. Sie wird daraus heute live spielen und auch von ihrem Einsatz für die internationalen SOS-Kinderdörfer erzählen. Sie ist ein echter Star unter den Cellistinnen. Rafaela Gromes, heute Abend auf dem roten Sofa. Liebe Rafaela.
Ich freue mich, hier zu sein.
Und ich freue mich, oder wir freuen uns, dass du überhaupt da bist. Ja. Sag mal, wer hat noch mal gesagt, ein Cello brummt unten und quietscht oben?
Das war Antonín Dvořák.
So, und warum hat er das gesagt? War er kein Fan vom Cello?
Anscheinend nicht, aber dann hat er das schönste Cello-Konzert geschrieben, das wir überhaupt haben als Cellistinnen und Cellisten heute. Also insofern, er hat da einiges rausgeholt und eigentlich singt es eigentlich überall. Ich finde diese Zuschreibung überhaupt nicht.
Wir haben ja dein Cello hier liegen.
Ja.
Kannst du das mal in die Hand nehmen? Geht das?
Ja.
So, dass wir da vielleicht dieses Brummen, was er meinte, unten, also in den tiefen Tonlagen. Ne? Kann man das mal so demonstrieren ein bisschen?
Es brummt doch nicht, es ist doch ein voller, runder Bass.
Es schwingt.
Oder? Ist doch schön.
Und jetzt verwandelt das Quietschen in den oberen Tonlagen bitte in ein Singen.
Und höher wird es dann später noch, wenn ich spiele.
Also wer da nicht schockverliebt ist, dem kann ich auch nicht helfen.
Aber das liegt auch am Cello. Dieses Bergonzi-Cello und nicht zu vergessen, dieser Turtbogen, das ist halt das beste Material, was man haben kann. Und seitdem ich darauf spiele, bin ich auch noch schockverliebter in dieses Instrument als vorher.
Dieses Instrument gibt es weltweit nur 3-mal.
Also es gibt dieses Instrument nur einmal, aber es gibt 13 insgesamt von Carlo Bergonzi. Ja. Und die anderen stehen in Museen und Safes. Also es ist eigentlich das einzige Bergonzi-Cello, was man live hören kann.
Wie bist du an so ein Instrument gekommen? Wie hast du das entdeckt? Oder?
Dank sehr großzügiger Mäzene, die sich dieses Instrument gekauft haben und mich darauf spielen lassen. Hier unter anderem in der Elbphilharmonie im November.
Am 19. November?
Ja, genau. Und in Berlin in der Philharmonie und so weiter. Also es ist wirklich, es ist jedes Konzert was Besonderes für mich, darauf spielen zu dürfen.
So ein Instrument. Ich habe mal gelesen, dass du auch lange nach einem Instrument gesucht hast.
Und ja.
Dann kam für dich irgendwie auch das Gefühl heraus, nee, ein Instrument kann ich nicht suchen, das muss mich finden.
Das stimmt, aber in dem Fall habe ich mich tatsächlich auf die Suche begeben, weil eben diese Mäzene mir die Möglichkeit gegeben haben, eines zu mir auszusuchen. Ja, das ist ja so ein Luxus, das glaubt man gar nicht. Ich habe mich gefühlt wie eine Märchenprinzessin, wirklich. Und dann habe ich einige gespielt, Stradivaris, Guarneris, Goffrilla, Tekla, die berühmtesten Namen. Und ich war von allen beeindruckt, das sind alles ganz große Instrumente, aber so, jedes hat so einen eigenen Charakter. Und manchmal passt eben der Charakter nicht so gut zu mir oder zu einem Spieler wie zu anderen. Und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist noch nicht da. Und dann habe ich das Bergonzi gespielt, habe die ersten Töne gespielt. Ich habe wirklich hier so eine D-Dur Tonleiter gespielt. Und da war ich schon verliebt. Und dann hier das. Das habe ich gespielt und dachte, das ist meine Stimme.
Ich versuche jetzt mal anzugeben, es hat so eine weiche Klarheit.
Ja, eben. Es ist so klar, aber trotzdem so warm und irgendwie so edel und in jeder Tonlage sehr präsent. Und diese Präsenz liebe ich auch, weil im großen Saal muss man natürlich präsent sein und trotzdem nie irgendwie eben kreischig oder so, sondern immer angenehm trotzdem, dass es einfach das Herz berührt.
Schön, dass ihr beide heute Abend unser Gast seid.
Danke
sehr. Sehr schön. Schön, dass du auch noch spielen wirst. Gleich, wir werden noch ganz viele andere Geschichten hören. Und wir haben gerade tatsächlich überlegt im Studio, haben wir gesagt, Menschenskinders, man vergisst das ja auch mal. Wir sind beide Ewigkeiten nicht mehr im Kino gewesen, ne?
Ja, ich meine, ich bin ja auch sehr viel auf Tour und als ich mal Zeit hatte, nämlich in der Corona-Zeit, da waren die Kinos geschlossen. Also ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal im Kino war.
Wobei, also Film im Kino ist immer wieder großartig, muss ich
natürlich
sagen. Also da muss ich eine Lanze für die Kinos brechen.
Unbedingt, das macht wahnsinnig.
Ich habe eine Neuerscheinung gestern gestreamt, Oh la la, ist dieses Jahr, glaube ich, in die Kinos gekommen, französische Komödie, war top, war sehr lustig. Da kriegen Portugiesen, Deutsche, Französen, da kriegen Engländer, da kriegen alle was ab.
Sehr gut, ich werde es mir anschauen.
Und wir kriegen dich heute ab und das ist eine große Ehre. Der Star, internationale Star unter den deutschen Cellistinnen. So kann man es ja sagen. Rafaela Gromes. Jetzt gibt es erstmal ein kurzes Porträt. Wir hören schon ein paar Geschichten von dir, von Andreas Moll und Nicola Melies.
Wo immer sie auch zu Gast ist, mit ihrem Instrument fühlt sie sich wie zu Hause. Star-Cellistin Rafaela Gromes. Schon beide Eltern sind große Cellisten. Ihre Tochter greift früh zum Bogen. Längst begeistert die Münchnerin auf den großen Bühnen der Welt. Verbindet ihre Konzertreisen mit sozialem Engagement. So auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew im vergangenen Dezember. Sie unterstützt die Menschen dort von ganzem Herzen, besucht ein SOS-Kinderdorf, konzertiert mit dem ukrainischen Nationalorchester. Nimmt mit den Musikern anschließend in Polen ihr neues Album auf. Im November gehen sie gemeinsam auf Deutschland-Tournee. Virtuosität mit Engagement. Star-Cellistin Rafaela Gromes.
Und was für eine gefühlvolle, bewegende Geschichte ist das mit dir und der Ukraine. Erzähl uns von deiner ersten Begegnung mit dem Nationalorchester der Ukraine.
Die war sehr hektisch, weil ich durch Schneekhaus in München einen Tag verspätet ankam. Man kann ja jetzt
Nein. Davor. Ach, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
Na gut, ich habe sie hier in einem Konzert gehört. Fantastisch. Aber begegnet bin ich dem Orchester in dem Sinne ja noch nicht. Also vielmehr die Musiker vom Orchester mir noch nicht. Sondern ich bin danach hinter die Bühne gegangen, habe mit dem Chefdirigenten Volodymyr Serenko geredet und ihm gratuliert und einfach natürlich gesagt, dass mich das unglaublich bewegt. Das war schon nach dem Beginn des russischen Angriffs.
2022 war das.
Ganz genau. Und er hat gesagt, ja, sie spielen in Kiew ganz normal Konzerte, der Alltag geht mehr oder weniger weiter. Und ich konnte das gar nicht glauben und habe gesagt, wie, der Alltag geht weiter, ihr seid doch im Krieg. Und er meinte, ja, aber das ist ja das ganz, ganz Wichtige, dass wir da sind für die Menschen, ihnen weiterhin mit der Musik Stabilität geben, Trost und Hoffnung geben, auch ein bisschen Ablenkung geben. Mhm. Und das hat mich so beeindruckt, dass ich dann quasi auch auf diese Einladung sofort eingegangen bin, als er gesagt hat, komm doch mal und spiel mit uns.
So, und das war dann im Dezember 2023, also vor nicht ganz einem Jahr, letztes Jahr. Und da war erstmal, also die Reise war geplant und dann kam erstmal Schneekhaus in Deutschland, ne?
Genau, 5 Tage Flughafen gesperrt in München. Es ging gar nichts, es ging auch kein Zug. Es war auch heute ein bisschen schwierig, hierher zu kommen. dann bin ich irgendwann wild entschlossen in der Nacht, nachdem schon ein Tag verstrichen war von meiner Kiew-Reise, mit dem Auto nach Frankfurt gefahren, von Frankfurt über Wien nach Warschau geflogen und dann in Warschau in diesen Nachtzug, in diesen berühmten eingestiegen, mit dem jetzt alle Leute, die in die Ukraine fahren, eigentlich fahren, weil es ja eben kein Flug mehr in der ganzen Ukraine stattfinden darf. Sonst gehen sofort die Luftalarm-Sirenen los. Also ich bin dann mit diesem Nachtzug gefahren und schon als ich über die Grenze gefahren bin, standen da die ersten Panzer. Und da wurde mir zuerst richtig bewusst, Wahnsinn, ich bin jetzt hier tatsächlich im Kriegsgebiet.
Hattest du da vorher auch mal eine Idee davon, Mensch, das könnte möglicherweise auch vielleicht gefährlich werden?
Klar, das ist natürlich klar. Man weiß ja nie, was Putin als nächstes plant. Und es ist durchaus zuzutrauen, dass auch wenn eben, dass es morgen auch sein kann, dass Kiew dann wirklich mit voller Macht angegriffen wird. Ich habe das einfach ein bisschen verdrängt. Ich hatte natürlich diese Apps heruntergeladen. Da gibt es ja Apps, die habe ich auch immer noch am Handy, wo man sehen kann, wann die Luftalarme sind, wann Warnungen sind, wann man dann wirklich in den Schutzbunker muss, weil jetzt die Raketen quasi über Kiew, es sind ja verschiedene Stufen. Und letztlich war aber dann dieses Problem, überhaupt dorthin zu kommen, so groß, dass mich das so abgelenkt hat, dass ich quasi völlig mit dieser Lösung dieses Flughafen-Chaos-Problems beschäftigt war, dass ich erst, als ich dann in den Nachtzug saß und wirklich über die Grenze fuhr, zum ersten Mal wieder gespürt habe, Wahnsinn, jetzt bin ich jetzt tatsächlich hier und was jetzt passiert, liegt nicht mehr in meinen Händen.
Und jetzt verbringst du da in Kiew, verbringst du da einige Zeit, einige Tage, sprichst auch viel mit Menschen. Müssen wir uns dieses Leben in Kiew vorstellen? Du hast es ja eben auch nicht, gerade mal nicht als Journalistin beobachtet, sondern tatsächlich mit einem künstlerischen Auftrag. Du wolltest ja mit dem Orchester gemeinsam ein Konzert geben.
Genau, ich bin sofort von diesem Nachtzug nämlich dann zur Orchesterprobe gefahren. Ich hatte keine Zeit mehr im Hotel, mich zu duschen nach 48
Stunden. Das klingt fast nach normalem Leben.
Es war so, ganz normaler, hektischer Musikeralltag. Und dann waren wir dort und plötzlich war einfach Zeit zu proben. Wir haben dieses Dvořák-Konzert geprobt, wie ich das noch nie erlebt habe in Deutschland, weil dann war plötzlich kein hektisches Leben mehr, sondern wir haben jetzt 2 Tage Zeit, einen gemeinsamen Dvořák spielen, einzuerarbeiten, uns zu überlegen, wie wollen wir es denn wirklich im Konzert spielen. Und das hat mich so beeindruckt, dass wir schon damals auf die Idee gekommen sind, eine gemeinsame CD dann zu machen, weil diese Zusammenarbeit mit dem Orchester und mit dem Dirigenten und nicht zuletzt das Konzert so beeindruckend und berührend waren für mich, dass ich gesagt habe, diese Zusammenarbeit will ich unbedingt fortsetzen. Und das Leben in Kiew im Allgemeinen, man kann es sich nicht vorstellen. Es haben natürlich die Restaurants und die Cafés offen bis 11 Uhr abends, dann ist Sperrstunde, also nachts darf keiner mehr auf der Straße sein. Aber während des Tages versuchen die Menschen selbst beim Luftalarm.
Da geht eine Sirene an?
Ja, und das interessiert keinen.
Ach.
Ja, also es gibt dann, wie gesagt, verschiedene Stufen und manchmal, wenn dann wirklich die Raketen da sind, dann, die werden ja eigentlich in der Regel alle von der ukrainischen Luftabwehr
abgefangen,
weil die fantastisch ist. Mhm. Und das haben ja auch die Ukrainer am Anfang gesagt, macht dir keine Sorgen, wir haben so eine gute Abwehr, hier in Kiew passiert nichts, das ist der sicherste Ort in der Ukraine. Mhm. Das ist wohl auch so und irgendwie empfindet man dann auch so ein Vertrauen und so eine Dankbarkeit in das ukrainische Militär und denkt, Gott sei Dank sind die da und beschützen mich hier. Und ja, die Menschen leben ganz normal weiter. Sie haben gesagt, am Anfang sind sie noch in die Luftschutzbunker gegangen. Da war es dann kalt, dann haben sie sich Lungenentzündungen geholt und letztlich mussten sie immer ihr Leben anhalten, was natürlich auch schlecht für die Wirtschaft ist in der Ukraine. Und irgendwann haben sie gesagt, die Russen sind einfach Terroristen und sie wollen nicht jedes Mal, wenn die wieder einen Terroranschlag hier ausüben,
sie klein sich dem nicht beugen.
Das ist ihr Mut, ne? Genau, das ist der Trotz und der Stolz der Ukrainer zu sagen, nein, wir leben jetzt weiter.
Und wir schauen uns einfach mal ein paar Ausschnitte an. Dvořák, hast du gerade schon gesagt, von dem Konzert, was du mit dem ukrainischen Nationalorchester in Kiew gegeben hast. Also es sind einfach wirklich auch schöne Bilder. Wir können es ruhig noch ein bisschen stehen lassen, dann sieht man auch noch den Applaus. Schade, da sind wir ein bisschen früh rausgegangen gerade. Aber das, ich fand das so schön, guck mal, wie ihr euch denn herzt auf der Bühne und das Publikum in einem brandenden Applaus übergeht. Wie haben die Menschen das empfunden, dass da jemand aus dem Westen rüberkommt?
Da in der ersten Reihe saß eine, die mich auch die ganze Zeit gefilmt hat. Und die ist dann aufgestanden und hat mir die Handschuhe auf die Bühne gebracht und hat gesagt, sie hat jetzt nichts anderes dabei, aber sie muss sie mir mitgeben.
Das sind die Handschuhe. Selbstgestrickte Handschuhe. Das sind, falls Sie sich gerade wundern, das sind tatsächlich so ein paar kleine Geschenke, die du bekommen hast. Das ist ja einfach ganz süß, weil das alles selber gemacht ist auch.
Ja, ich wurde überhäuft mit Geschenken. Ich habe noch nie so viel Dankbarkeit erlebt. Es sind jetzt wirklich nur ein paar, die ich hier mitgenommen habe, um das zu zeigen. Es hat mich so gerührt. Zum Beispiel hat mir ein Soldat sein Abzeichen gegeben und hat gesagt, es ist dafür da, dich zu beschützen. Ich dachte mir, er muss wieder an die Front, er braucht Schutz, nicht ich. Mhm. Aber die Leute waren so dankbar, dass ich gekommen bin und so berührt von dem Konzert. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, war dieser Satz auch von eben diesem Soldaten, der gesagt hat, im Krieg verliert man die Menschlichkeit. Wenn man sieht, was an der Front passiert, man bekommt einen Hass. Man muss natürlich auch Dinge tun, die man als Mensch eigentlich nicht tun möchte. Und letztlich kann man auch nicht mehr fühlen. Also wenn man einen Bruder an der Front verliert, wenn man einen besten Freund an der Front verliert, das ist so ein Schmerz. Und jeden Tag, jede Nacht diese Luftalarme, das ist ein Terror ohne Ende. Und man muss dann morgens aufstehen und zur Arbeit gehen. Und letztlich stumpft man einfach auch ein Stück weit ab. Man schafft das nicht mehr, diesen ganzen Schmerz auszuhalten und zu fühlen. Und das, was mir die Menschen dort gesagt haben, war, das Schlimmste ist, dass es einfach Alltag geworden ist, der Krieg. Und aus diesem Alltag rauszukommen, aus diesem Abstumpfen rauszukommen und wieder in das Gefühl reinzukommen, in die Emotion, in die Menschlichkeit, dafür wäre Musik so wichtig und Kunst so wichtig. Und das war dieses Gefühl, was wir alle hatten.
Musik berührt halt in der Seele, drin.
Musik regt das an, regt Mitgefühl an, regt Freude an, Trost, aber auch lässt dann die Tränen fließen. Also bei der Zugabe haben alle geweint, auch wir auf der Bühne. Und es war so ein gemeinsames Atmen, ein gemeinsames Beten, ein gemeinsames Singen. Es war wirklich der stärkste Moment, den ich auf der Bühne erlebt habe.
Raffaele, wir wollen da ja noch ein bisschen tiefer reingehen tatsächlich jetzt. Ein Orchester in einem Kriegsgebiet. Andreas Moll hat sich mit einem Ensemblemitglied unterhalten.
Den Glauben an Gott, die Ukraine und die klassische Musik haben sie nicht verloren. Die Musiker des ukrainischen Nationalorchesters intonieren mit einem Chor orthodoxe Kirchenmusik aus dem frühen 19. Jahrhundert. Das kulturelle Erbe des Landes zu bewahren, sei die Rolle eines jeden Nationalorchesters, betont Cellist Mikula Jubenko. Natürlich ist es für uns geboten, die weltweiten Klassiker zu spielen. Aber gleichzeitig ist es auch unsere Aufgabe, neue Musik aus der Ukraine zu entdecken und vor allem alte Stücke, die lange Zeit verschollen waren aufgrund der sowjetischen Zensur. Die Musiker aus Osteuropa spielen die Sweet America aus der West Side Story von Leonard Bernstein. Sie sind Grenzgänger zwischen den Kulturen und sorgen für bewegende Momente.
We played a piece called Maria City.
Wir spielten ein Stück namens Maria's City, Musik über die Stadt Mariupol, geschrieben vom modernen ukrainischen Komponisten Soltan Almashi. Als wir das Stück in einer Version für Streichquartett aufgeführt hatten und es zu Ende war, schwieg das Publikum für zwei lange Minuten. Große Gefühle, die ihre Musik auslöst, vor allem in diesen Zeiten. Wie leben und musizieren die Orchestermitglieder, während um sie herum Krieg herrscht? Viele unserer Musiker sind gleich im Ausland geblieben, als wir zuletzt auf Tour waren. Wir sind immer auf neue Kollegen angewiesen und es ist gar nicht so einfach, gute Musiker zu finden. Außerdem droht einigen von uns die Einberufung in die Armee. Mit Rafaela Gromes haben sie ihr neues Album aufgenommen, in Sicherheit, im polnischen Lublin. Rafaela war immer mein großes Vorbild am Cello. Aber was mich total überrascht hat, sie ist tatsächlich in die Ukraine gekommen, um mit uns dieses Konzert zu spielen, in Kiew. Dezember 2023. Bombenalarm vor dem Konzert, doch die Musik geht weiter. Die Münchner Cellistin präsentiert ihr Lieblingskonzert von Antonín Dvořák, Klassik gegen den Krieg. Die Ukraine will europäisch sein und Russland will das nicht. Ich kann nur hoffen, dass der Krieg bald endet. Am Ende des Kiewer Konzerts verbeugt sich Rafaela Gromes für den Frieden. Wäre der je in Sicht, was würde das Nationalorchester ganz befreit aufführen? Die Nationalhymne, ganz sicher. Und ich hoffe, es werden gerade viele Stücke komponiert zum Thema Triumph. Dann spielen wir eine Triumph-Sinfonie, hoffe ich doch. Bis dahin hilft der Glaube an die Kraft der Musik und ans Überleben.
Ja, und eben mit diesem ukrainischen Nationalorchester hat Rafaela Gromes dieses Album aufgenommen. Und daraus hören wir jetzt ein sehr bewegendes Stück, nämlich von Juri Schewtschenko. Das ist eine Variation der Nationalhymne. We Are heißt das Stück. Und Rafaela wird begleitet von Julian Riem. Viel Spaß. Thank you. Oh. Raffaela, ganz herzlichen Dank. Julian Riem, ganz herzlichen Dank. Raffaela kommt noch wieder rüber zu uns. Also, wenn man eine, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, eine Stecknadel fallen hört, ja, in einem Studio, während eines Live-Auftritts, das ist schon, bitte.
Dankeschön.
Das ist schon, puh, Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll.
Dankeschön.
Ihr habt dieses Album, du hast dieses Album gemeinsam mit dem Nationalorchester aufgenommen. Welche Idee steckte dahinter? Was wolltest du mit diesem Album machen?
Ich wollte natürlich einerseits diesen emotionalen Moment, den wir in Kiew gemeinsam auf der Bühne hatten, irgendwie für ein großes Publikum auf der ganzen Welt zugänglich machen und festhalten. Gleichzeitig will ich auch Botschafterin für die ukrainische Kultur sein, denn auf diesem Album ist natürlich neben dem fantastischen Dvorak-Cello-Konzert auch ukrainische Musik.
Ja, wie eben gerade von Juri.
Genau.
Halt, ne?
Genau, aber auch von zum Beispiel Valentin Silvestrov, das ist der bekannteste ukrainische Komponist, und zum Beispiel Hanna Havrilets, eine Komponistin, die ich im Archiv Frauenmusik entdeckt habe. Und ich denke einfach, diese ukrainische Kultur ist hier viel zu wenig bekannt und diese Stücke sind alle so berührend und auch mitreißend am Ende, Cervona Kalina, dass ich einfach dachte, das ist ein ganz, ganz besonderes Projekt, was mir einfach sehr am Herzen liegt. Und, ja.
Und viele von diesen Stücken habt ihr, hat Julian gemeinsam mit dir auch umgeschrieben, dass sie für Cello überhaupt geeignet sind, weil es gibt gar nicht so viele, das wissen gar nicht alle, es gibt gar nicht so viele Cello-Konzerte. Gibt es gar
nicht? Es gibt sehr viele Cello-Konzerte, ja, aber diese ukrainischen Stücke, die mir so wichtig waren, die gab es eben nicht für Cello und Orchester. Mhm. Deshalb hat Julian die arrangiert für Cello und Orchester, dass wir die eben aufnehmen konnten.
Ja, das ist ja auch...
Ja, vielen Dank.
Das ist jetzt, also, so kann man es ja im Grunde so kann man's sagen.
Ja, genau.
19. November seid ihr in der Elbphilharmonie. Mit dem Orchester vorher schon unterwegs, ganz international, durch Europa, auch in Teilen, Schweiz und so weiter. Das ist also.
Wir spielen Dvorak natürlich, aber es kommen auch ukrainische Stücke zu Gehör. Und ich kann es wirklich empfehlen, weil wie diese Musiker spielen, das ist so berührend und mitreißend. Und letztlich merkt man, dass sie mit jedem Ton einfach um ihre Seele, um ihr Leben spielen. Und das ist einfach einzigartig, was sie erlebt haben und auch ausdrücken. Weil jeder Musiker drückt ja in der Musik das aus, was er erlebt. Und das, was diese Musiker vom ukrainischen Nationalorchester gerade erleben, kann man sich nicht vorstellen. Aber dadurch ist ihre Musik besonders berührend und ausdrücksvoll.
Also ein Botschafter der Menschlichkeit, kann man im Grunde
ganz genau
so sagen.
Ja.
Felix, kennen Sie. Aber was ist denn mit Fanny Mendelssohn-Bartholdy? Diana Zweng zeigt Ihnen, wie durch einen Zufall originale Noten von der Komponistin aufgetaucht sind.
Die Geschwister Fanny und Felix Mendelssohn-Bartholdy, beide hochbegabt und musikalisch gleich gut ausgebildet. Doch während Felix schon zu Lebzeiten berühmt wird, soll sich Fanny eine Musikkarriere aus dem Kopf schlagen. Im 19. Jahrhundert schickt es sich nicht für eine Frau von Stand, selbst einen Beruf zu ergreifen und Geld zu verdienen. Ihr Vater, Abraham Mendelssohn, ein wohlhabender Bankier, erlaubt es auch nicht. Fanny bleibt im Schatten ihres Bruders, kann aber immerhin eigene Kompositionen aufführen bei den kleinen Sonntagskonzerten im Gartensaal ihres Familienanwesens. Die Wende kommt, als sie den Hofmaler Wilhelm Hensel heiratet. Er ermutigt sie, weiter zu komponieren und bei den Sonntagsmusiken aufzutreten. Eine gemeinsame Italienreise beflügelt sie, 1846 ein paar ihrer Kompositionen zu veröffentlichen. Wenig später stirbt sie mit 41 an einem Schlaganfall. Ihre Werke werden erst 140 Jahre nach ihrem Tod wiederentdeckt. Eines davon gibt es als Faksimile in der Mendelssohn-Ausstellung im Komponistenquartier Hamburg zu sehen. Das Kunstwerk war über ein Jahrhundert lang verschollen. Die Musikwissenschaftlerin und Kuratorin der Ausstellung, Professor Beatrix Borchardt, hat es wie in einem Krimi aufgespürt. Es geht um die Reinschrift des Klavierzyklus Das Jahr mit Zeichnungen von Fannys Ehemann Wilhelm. Beatrix Borchardt kam dem Manuskript per Zufall auf die Spur bei einer Versammlung der Brahms-Gesellschaft in Baden-Baden.
Und da wurde ich neben einem Herrn platziert, der ehrlich gesagt nicht besonders einladend guckte. Und er hatte auch noch einen Hund neben sich, der guckte auch nicht einladend, ein Boxer. Und ich musste mich ja über irgendwas mit ihm unterhalten.
Sie erzählt vom Klavierzyklus, von dem es damals nur Notenblätter mit vielen Korrekturen und Überklebungen gab.
meine, es ist ein Jahr Arbeit gewesen, da irgendwie eine lesbare Notenfassung zu machen. Und wenn man dann weiß, es gibt eigentlich eine Fassung letzter Hand, dann wird man ja fast verrückt.
Das Werk der Komponistin könnte irgendwo im Familienbesitz schlummern, erzählt sie dem mürrischen Herrn.
Dann habe ich den Namen genannt und die Spannung zwischen uns wurde immer größer. Dann sagt er, ja, und wie heißt das Stück? Und dann habe ich ganz offiziell gesagt, 12 Stücke für das Pianoforte. Und dann sagt er, ich glaube, ich habe das. Und dann, selbst wenn ich es jetzt erzähle, kriege ich einen Rückenschauer, weil das war so ein wahnsinniger Moment zwischen uns beiden, dass es möglich ist, dass er das, was wir 10 Jahre lang gesucht haben, einfach hat.
Die lesbare Endfassung, liebevoll gestaltet auf verschiedenfarbigem Papier, eine Sensation.
Als wir nun endlich es sehen konnten, hat er einfach so ein kleines Päckchen auf den Tisch gelegt, was in Packpapier eingepackt war. Und er sagte, ja, ich habe das mit dem Fahrrad gerade aus dem Safe geholt. Ja. Und die Vorstellung, etwas, wonach man, das ist wirklich ein einzigartiges Kunstwerk, dass man das einfach auf dem Fahrrad im Packpapier durch die Gegend fährt, das fand ich natürlich ungeheuerlich und zeigte mir aber auch, dass er das überhaupt nicht wertschätzte, was er da hatte.
Das Original hat der Mann dann an die Staatsbibliothek in Berlin verkauft. Seitdem weiß die Welt, wie Fannys Klavierzyklus klingen soll.
Ja, und interessanterweise, auf deinem letzten Album, Femme, da ging es um Komponistinnen, da war eben die Frau Hensel, war dort auch, Fanny Hensel war dort auch vertreten.
Natürlich, aber die ist ja noch eine der bekannteren Komponistinnen.
Sag mal, warum ist das denn, man kann das ja möglicherweise geschichtlich ein wenig begründen, aber ist das das Einzige, weswegen Frauen als Komponistinnen seltener sind?
Das Einzige, das Patriarchat, meinen Sie?
Nein, das geschichtlich, also ich sag mal, die geschichtliche Herleitung dessen. Also das war natürlich in 1500, 1600, 1700, da war das halt anderes Thema. Ne?
Ja, leider wurde es im 19. Jahrhundert nicht besser. Da hat es eigentlich erst so richtig angefangen mit den diskriminierenden Sprüchen den Frauen gegenüber. Da hieß es nämlich, der Mann ist das erste Geschlecht und die Frau ist das zweite, dem Mann untergeordnete, das gebären kann, aber nicht selber produktiv erschaffen. Und damit war auch klar, Frauen können nicht komponieren. Daher konnten Frauen auch gar nicht studieren, hatten zu den Universitäten keinen Zugang, konnten kein Geld verdienen, konnten bei den Verlagen ihre Werke nicht herausgeben. Also es waren katastrophale Zustände. Dennoch gab es Tausende, Tausende, sogar 2.000 bis 3.000 zählt das Archiv Frau und Musik in Frankfurt, die trotz dieser katastrophalen Zustände, Umstände komponiert haben, und zwar fantastische Musik. Und die haben eben es meistens geschafft, einen Lehrer zu finden, der sie aufgenommen hat. Die haben meistens gesagt, nein, eine Frau nehmen wir nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, schaut dir das doch mal an. Und dann sagt er, du komponierst ja wie ein Mann. Und daraufhin war das quasi die Eintrittskarte
bei diesem Mann. Da stellt sich natürlich die Frage, wie komponiert ein Mann, wie komponiert eine Frau? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?
Nein, das ist natürlich ein furchtbares Klischee.
Es ist ein Klischee, weil es sind ja letztendlich sind es Noten und Gefühle, die man da möglicherweise zu Papier bringt.
Vielen Dank, ganz genau. Aber damals in der Zeit, damals hieß es natürlich, du komponierst wie ein Mann, hieß natürlich, du komponierst ja gut. Mhm. Also du kannst ja, du verstehst ja dein Handwerk. Also so. Und insofern haben diese Frauen dann meistens eben doch die Ausbildung erhalten, haben dann meistens eben doch auch ihre Werke öffentlich präsentieren können. Aber das waren alles Ausnahmeerscheinungen. Und da präsentiere ich eben 23 Perlen der Musikgeschichte der Weiblichen auf Femme. Das ist aber nur ein Anfang. Also es geht nächstes Jahr noch weiter mit Cellosonaten und auch Cellokonzerten von Komponistinnen.
Raffaela, wie konnte das eigentlich passieren, dass du dich schon mit 4 Jahren in ein Cello oder in das Cello verliebt hast?
Also das war nicht so originell, weil meine Eltern sind ja auch beide Cellisten.
Das Interessante ist, normalerweise macht man ja als Kind genau das Gegenteil dessen, was die Eltern gerne machen.
Ja.
Vielleicht nicht mit 4.
Ja, genau. Also meine Eltern waren auch auf Tour. Ich bin da quasi seit ich denken kann immer dabei gewesen und habe diese Konzerte gehört und mich völlig in den Klang des Cellos verliebt. Mhm. In diesen samtigen, warmen, der so viele Klangfarben hat und so strahlen kann und das Herz so berühren kann, dass ich einfach meine Mutter angebettelt habe, dass sie mir jetzt Unterricht gibt. Sie wollte eigentlich, dass ich Klavier oder Geige lerne, bloß nicht noch Cello. Und
ich glaube, du hast alles gegeben. Wir haben auch ein sehr interessantes Foto von dir verkleidet als Cello. Das müssen wir mal eben zeigen.
Das stimmt,
du hast sogar gesagt, ich bin doch das Cello.
Ja, genau.
Ich bin es doch einfach.
Das habe ich mit meinem Papa zusammen gebastelt, dieses Faschingskostüm.
Das ist süß.
Ja,
süß.
Genau.
Gab es, oder sagen wir es anders, in wie vielen Situationen deines Lebens war auch das Cello etwas, wo du für dich persönlich Gefühle ausgedrückt hast, wo das Cello oder das Spielen auf dem Cello auch ein Ventil war?
Mein ganzes Leben lang. Immer. Seitdem ich spielen konnte bis heute. Also immer, wenn ich begeistert bin, drücke ich diese Begeisterung im Spielen aus. Wenn ich mich einsam fühle
auch
oder
für dich
Sorgen
ganz alleine,
habe.
Dass du das.
Ja, natürlich. Also es gibt so viele Momente, wo ich dann auch keine Lust habe zu üben. Es ist ja ein Job wie jeder andere. Es ist ja nicht so, wir haben das Hobby zum Beruf gemacht und es macht dann ein Leben lang Spaß. Wir müssen ja jeden Tag auch üben. Immer neue Stücke einstudieren, auswendig lernen, haben dann Touren, haben einen sehr knappen Zeitplan. Und manchmal hat man auch nicht so Lust aufs Üben. Aber spätestens, wenn ich dann an diesem Bergonzi natürlich sitze, ist es ein Traum. Und dann komme ich durch diese Klangwelt auch zu mir. Also irgendwie dadurch, dass ich dann das Cello spiele, spüre ich mich auch besser, weiß plötzlich, warum es mir eigentlich schlecht ging oder was ich eigentlich für ein Problem habe und kann das dann wieder als Ventil rauslassen in der Musik. Das ist fantastisch, das ist Therapie quasi. Kann ich jedem empfehlen.
Ich kann mir das ja, nicht gut vorstellen. Ich bin völliger Laie in Musikinstrumenten, logischerweise. Nicht logischerweise, aber bin ich tatsächlich. Und, aber ich kann mir vorstellen, dass das geht einfach fließend. Fließt einfach da rein und dann nimmt man das auf, den Klang.
Genau, man kommt in den Flow im besten Fall, aber das geht natürlich auch beim Zuhören. Also wir alle kennen doch Situationen, wenn man irgendwie bei Beerdigungen ganz, ganz traurig und beklommen ist und man fühlt sich irgendwie furchtbar und dann kommt die Musik und dann können die Tränen fließen. Es hat so was Befreiendes, Erleichterndes,
Liebeskummer,
Berührendes, ja.
Trauer, alles die Themen. Ja. Deine Eltern waren schon sehr aktiv für die SOS Kinderdörfer früher. Und neben deinem strengen Zeitplan bist du auch seit vielen Jahren schon für die SOS Kinderdörfer unterwegs, ja. International. Ja. Wir haben, weil es eben das jüngste Beispiel war, ein paar Bilder möchte nur zeigen von dir. Und zwar eben auch in der Ukraine hat sie neben dem Orchester auch gleichzeitig ein SOS Kinderdorf besucht. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was da für Kinder sind und was ihr gemacht habt.
Naja, SOS Kinderdörfer weltweit ist wirklich ein Herzensprojekt für mich. Und in der Ukraine, hier, da haben gerade wieder die Sirenen gedröhnt, als wir dort angekommen sind, war es besonders hart, weil nämlich alle Kinder, die ursprünglich gelebt hatten in dem Kinderdorf, schon evakuiert wurden vor dem Krieg, weil nämlich die Kinderdörfer vor Ort schon gemerkt haben, hier wird was passieren. Das heißt, die Kinder, die wir jetzt dort gesehen haben, sind alle seit Kriegsbeginn dort dazugekommen. Und zwar, weil die Eltern
verstorben sind
oder an der Front sind. Mhm. Genau, richtig. Und das sind natürlich alles hochtraumatisierte Kinder, viele aus dem Osten der Ukraine, die wirklich auch Krieg erlebt haben. Und diese Trostlosigkeit in den Augen habe ich noch nie in einem SOS-Kinderdorf vorher gesehen. Die haben wir natürlich versucht, mit der Musik wegzuspielen und wegzusingen, beziehungsweise wir haben versucht, das Leuchten
abzulenken, mal wieder was anderes zu zeigen.
Genau.
Toll.
Und beim Weihnachtsliedersingen, beim Gemeinsamen war das dann schon so, dass man wirklich gemerkt hat, jetzt sind wir alle im Moment angekommen, alles andere ist vergessen, alle anderen Sorgen. Und was die SOS Kinderdörfer dort leisten, ist wirklich phänomenal. Also ich kann nur jeden ermutigen, dorthin zu spenden, weil die machen auch Wiederbauarbeit vor Ort, Wiederaufbau und kümmern sich wirklich einfach um die Seelen. Und übrigens, die beiden, die da eine Geige haben, ja, der Junge und das Mädchen, die waren so motiviert von unserem Auftritt, dass sie jetzt so viel geübt haben, dass sie sogar Jungstudenten sind an der Uni und ihr erstes Konzert auch im Ausland spielen dürfen.
Stark.
Die werden jetzt zu kleinen Stars. Das ist doch
und
schön.
Wo wir bei Stars sind, jetzt wird es sehr, sehr süß. Ist eigentlich eine komische Überleitung. Ich glaube, das hat nicht geklappt. Ich sage aber anders, immer freitags, das kocht mit Zora Klipp. Rezept können Sie natürlich auf unserer Internetseite nachlesen. Heute wird süß mit sicher gelingendem Hefeteig. Das ist der Star.
Moin und hallo, wir machen heute ein süßes Rezept. Es gibt Rohrnudeln, besser bekannt vielleicht auch unter Buchteln. Und zwar mit Mohn im Teig und dazu gibt es richtig leckere Zwetschgenröster mit ein bisschen Portwein. Und jetzt widmen wir uns erstmal dem Teig. Es ist nämlich ein Hefeteig und da haben ja manche immer Angst vor, aber keine Sorge, es ist ein gelingsicheres Rezept. Ich habe jetzt hier Mehl, gemahlenen Mohn, Vanillezucker, Zucker und ein bisschen Salz. Diese Zutaten werden jetzt erstmal miteinander vermengt. Ich habe hier in diesem Topf Butter geschmolzen und dann mit kalter Milch aufgefüllt. Und so hat man die perfekte Temperatur für Hefe. Das ist nämlich im Optimalfall lauwarm. Und jetzt habe ich hier einen halben Würfel, den brösel ich hier einfach rein. Das Ganze wird jetzt verrührt, sodass sich die Hefe auflöst. Dazu kommt noch ein Ei. Und jetzt haben wir diese zwei Bereiche, einmal die nassen Zutaten und einmal die trockenen Zutaten. Das Ganze kommt jetzt in eine Knetmaschine, wird 5 Minuten geknetet und dann ist der Teig auch schon fertig. So, Anderthalb Stunden sind vergangen und der Teig sieht jetzt so aus. Der ist richtig schön aufgegangen, fluffig und leicht. Und die Hefe hat genau das getan, was sie tun sollte, nämlich den Teig schön luftig gemacht. Und jetzt können wir nämlich mit einer Teigkarte so kleine Bälle abformen oder abnehmen. Und dann werden sie gleich rund gewirkt, rund geformt. Und das ist ganz einfach. Wir nehmen uns jetzt einen so einen Teigling und gehen immer von außen hin und schieben den Teig quasi so nach unten. Und wir haben schöne, gleichmäßige Kugeln. Das machen wir jetzt, bis das Blech voll ist. Und dann müssen die Buchteln noch mal 20 Minuten ruhen. So ein fluffiger, lauwarmer Hefeteig, frisch aus dem Ofen mit Mohn und ein bisschen Puderzucker, braucht natürlich noch eine Beilage. Und deswegen machen wir jetzt noch ein paar Zwetschgen dazu. Und jetzt kocht hier schon ein ganz bisschen Wasser. Da kommt jetzt Zucker dazu für ein Karamell. Und sobald er so eine Bernsteinfarbe bekommt, löschen wir das Ganze mit dem Portwein ab. Rotwein und Zimt sind jetzt auch noch damit drin. Und jetzt habe ich hier ein bisschen Stärke mit Rotwein angerührt, damit das Ganze gleich noch schön abgebunden wird. Jetzt kommen zunächst die Zwetschgen dazu. So, und jetzt kommt unsere Stärke dazu. Und fertig ist unser Zwetschgenkompott. Unsere Buchteln sind jetzt fertig gegangen und ich bestreiche jetzt noch mal ein bisschen Butter, bevor sie gleich in den Ofen gehen. Und dann müssen sie bei 180 Grad ungefähr 20 bis 25 Minuten backen. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie groß die Buchteln geworden sind. Und man kann die Buchteln im Übrigen auch füllen. Und jetzt guckt euch mal an, wie fluffig und luftig und vor allem heiß diese Buchteln noch sind. Das ist ein Rezept, das lohnt sich. Es regnet draußen, ihr braucht irgendwie so richtig cozy Comfort Food. Das ist das Rezept, was ihr machen solltet. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss und bis bald.
Ah, lecker, lecker. Das schmeckt ihr sogar selber. Wirklich. Und ich muss sagen, Raffaela ist übrigens auch, wenn ich das mal so sagen darf, Entschuldigung, auch eine Süße.
Ja, ich hätte sehr gerne das jetzt auch hier.
Ne, oder? Also da kannst du nicht Nein sagen.
Nee, auf keinen Fall.
Außerdem bist du unglaublich sprachbegabt. Wenn du SOS-Kinderdörfer besuchst, dann lernst du immer die Sprache. Von Mexiko bis überall. Und du kannst jetzt auf Ukrainisch nochmal alle einladen zu den Konzerten, die du gibst mit dem gemeinsam mit dem ukrainischen.
Ja, das wollen wir sehen, wie gut ich das kann, aber ich kann mich probieren.
Hier ist die Kamera.
Дорогі українські, я з нетерпінням чекаю вас на свої концерти з українським національним оркестром, які відбудуться у листопаді, в новембрі. Слава Україні!
19. November in Hamburg, Elfi. Raffaela Grummitz,
es war toll mit dir. Ich freue mich so sehr drauf.
Ganz schön, danke dir.
Danke dir, ja.
In ein paar Tagen hätte Udo Jürgens seinen 90. Geburtstag. Zu uns kommt deswegen sein Sohn John, bekannt als DJ John Munich. Und wir sprechen auch über einen bislang unveröffentlichten Song von Udo. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen, ciao.